Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Schön, Pater Hubertus. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen.
Es geht mir auch so. Bin ich ganz dankbar.
Und hier unsere Fragen dann für die Zuschauer beantworten können. Es war ja ganz beeindruckend, als der Papst jetzt in Toronto mit den Jugendlichen den Weltjugendtag gefeiert hat und es dann plötzlich unglaublich regnete. Aber die Jugendlichen und Anwesenden, der Papst ist nicht auseinandergestoßen. Und die fanden das auch nicht schrecklich, sondern die haben das als Gnade empfunden, als wunderbares Zeichen Gottes. Und in dem Moment war das Element des Wassers etwas Fantastisches, etwas Schönes. Und dann ist auch, so wie Sie sagen, die Frage immer, wie nimmt man eigentlich etwas an?
Ja, Wasser ist ja ein Zeichen des Lebens auch. Und da erinnere ich mich jetzt an eine Begebenheit, die es in Fatima gab, bei den ersten Erscheinungen. Da waren ja ganz viele Tausende von Menschen und es regnete ununterbrochen. Und dann bricht plötzlich die Sonne hervor und die Sonne fällt gleichsam auf die Menschen herab, ein großer Schrecken, und in wenigen Sekunden ist alles trocken. Also da merkt man, dass es sehr viele unterschiedliche Erfahrungen mit Regen gibt bei den Überschwemmungen.
Das hat natürlich schon wieder so wundersamen Charakter.
Ja, aber das hat eben diese Frage, wie wir damit umgehen. Bei Menschen, die unter Überschwemmungen leiden, ist es natürlich viel dramatischer, weil da Wasser Tod bedeutet. Und Wasser, wenn wir morgens uns waschen, bedeutet Wasser Reinigung, frisch machen, Leben. Oder wir können, wenn Sie als Mutter werden, das wissen, wenn die Kinder im Dreck spielen, dann brauchen die einfach nachher die Reinigung. Also diese drei Kategorien von Reinigung, lebensspendend und Tod ist was dem Wasser immanent.
Wir haben wieder Tee dabei. Auch das ist fast Wasser, aber eben mit so einer ganz kleinen persönlichen Note. Die Becher. Ach, wunderbar.
Ich habe natürlich auch die Kekse nicht vergessen, wie ich das letzte Mal versprochen habe.
Ach, herrlich.
So,
oh, die
sind
nicht ganz köstlich. Ja, die sind köstlich.
Nicht da Ihnen eins.
Danke. Pater Hubertus, das Element des Wassers. Welche Bedeutung hat das in der Heiligen Schrift?
Ja, das Wasser in der Heiligen Schrift und in allen Religionen ist, wie ich es vorher eigentlich schon andeutete, auch dieses Zeichen des Lebens. Und wenn Jesus im Jordan hineinsteigt in das Wasser, dann verstehen zum Beispiel die orthodoxe Kirche, dass Gott die ganze Materie segnet. Dadurch, dass Christus in die Materie hineinsteigt, wird die Materie gesegnet. Und das wird durch dieses Wasser. Und an Epiphanie ziehen Menschen hinaus, um Wasser zu segnen. Die Flüsse, aber wie auch das Weihwasser. Und wir nehmen das Weihwasser ja auch eben als Zeichen dieses Lebens, auch des Gnadenlebens, das wir in der Taufe bekommen haben.
Wir haben auch heute wieder viele, Entschuldigung, sind wirklich sehr köstlich, Zuschauerfragen. Ich habe die mal so ein bisschen gebündelt und so thematisch eingeordnet. Eine Zuschauerin aus Österreich diesmal möchte wissen, wofür eigentlich gibt es die Nottaufe und was passiert eigentlich, wenn es nicht mehr für die Nottaufe reicht, das heißt, das Kind oder der Mensch dann ungetauft stirbt, Pater Hubertus, was passiert dann?
Ja, also in der Taufe generell ist es ja so, werden wir von der Erbsünde befreit und Christus zieht in den Menschen ein. Die selige Elisabeth von Dijon schreibt es sehr schön in einem Brief an ihre Schwester zu der Taufe deren Kindes. Ich möchte gerne eine Kniebeuge vor deinem Kind machen, denn Christus lebt jetzt in ihm. Das bedeutet also, in der Taufe wird der Mensch völlig verwandelt, nämlich das, was durch die Erbsünde und die Ursünde getrennt worden ist, ist durch Tod und Auferstehung Jesu in der Taufe überwunden und der Mensch kann jetzt wieder mit Gott zusammen sein. Wir haben eine ganze und die Nottaufe, Verzeihung, wenn ich die Frage einfach noch beantworte, die Nottaufe ist eigentlich, so können wir sagen, wenn wir nicht eine feierliche Taufe vollziehen können, sondern ein Kind oder ein Mensch in der Nähe des Todes ist, dass wir ihm diese Gnade zueignen des ewigen Lebens. In der Taufe, das beeindruckt mich immer besonders, auch bei Brautgesprächen, Taufgesprächen erlebe ich das sehr häufig, dass Eltern überrascht sind. Alle Entscheidungen, die wir treffen, die haben ja meistens ein Ende. Sie gehen in die Schule, die endet, Berufsausbildung, der Körper endet irgendwann. Aber die Taufe, da beginnt etwas, was nie mehr endet, nämlich die Gnade des ewigen Lebens, die wir nur noch verunmöglichen können, dadurch, dass wir eben diese Gnade nicht annehmen. Aber von Gott her ist das geschenkt ein ewiges Leben. Und das wollen wir auch in der Nottaufe eben Menschen zueignen. Jetzt fragt die Schreiberin,
was passiert, wenn eben es zu spät ist, wenn das Kind ungetauft
stirbt? Da können wir überhaupt fragen, was passiert mit Menschen, die nicht getauft sind? Kommen die in den Himmel oder ist der Himmel nur, wie manche Witze es ja auch deuten, ein katholischer Himmel und ein evangelischer Himmel? Das ist natürlich alles sehr töricht. Sondern wir kennen ja auch die Begierdetaufe, also Menschen, die die Sehnsucht nach Christus haben und somit auch die Zusage Gottes, ich bin für dich da. Aber wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch ein Liebesgedanke Gottes ist, oder im Buch Genesis heißt es, jeder Mensch ist ein Abbild Gottes, dann dürfen wir wissen, dass Gott sich nach jedem Einzelnen sehnt. Das heißt, so heißt es auch im Katechismus, ein Mensch, der nach der Wahrheit und nach der Liebe sich ausstreckt und die sucht, der wird im Tod auch Christus begegnen. Obwohl er vielleicht noch nie was in seinem Leben mit Christus gehört hat. Also, so dürfen wir vertrauen, dass Gott alle Menschen, die er in die Welt stiftet, ersehnt, dass sie alle zu ihm kommen, wenn sie das sein Angebot annehmen.
Was ist mit jenen Menschen, die sich zu Lebzeiten, obwohl sie das Angebot oder die Möglichkeit hatten, dagegen gesperrt haben, sich taufen zu lassen? Also wissentlich die Taufe ablehnen. Kann man für die beten?
Also es ist eine gute Praxis der Kirche, für Menschen zu beten, die Gott fern sind. Da ist für mich zum Beispiel im dritten Hochgebet in der Heiligen Messe, beten wir ja immer noch für die, die noch fern sind von dir. Da schließe ich mich auch immer mit ein, weil ich denke, ich bin auch noch so fern, weil ich die Größe Gottes noch überhaupt noch nur annähernd ahne. Und da ist es auch wichtig, und das ist der Missionsauftrag der Kirche, allen Menschen diese Frohbotschaft zu machen. Mission wird ja immer diskreditiert als Kolonialisierung. Es sind sicherlich auch manche Dinge schlecht gelaufen. Aber Mission ist ein Auftrag Jesu an die Kirche und an jeden Einzelnen. Geht hinaus bis ans Ende der Welt, um jedem zu verkünden, du bist von Gott gerufen, Christus ist dein Heiland und Erlöser.
Was ist denn jetzt mit den Kindern, die nicht getauft sind? Was weiß ich, unmittelbar nachdem sie auf die Welt gekommen sind, sterben? Es reicht also nicht mehr zu der Nottaufe. Kommen die direkt in den Himmel oder was passiert?
Da ist es so, dass wir das nicht genau sagen können, wie schnell jemand in den Himmel kommt oder nicht. Das ist bei allen Menschen so, weil wir die Zeitkomponente haben, die es bei Gott nicht gibt. Also wenn wir sagen, es kommt innerhalb von 8 Tagen oder es kommt sofort oder es kommt erst in einem Jahr, das sind alles Sachen, die insofern schwierig sind, weil in Gott gibt es keine Zeit. In Gott gibt es nur dieses Jetzt. Und daher dürfen wir auch die Heilige Messe für diese verstorbenen Kinder feiern. Ich bete zum Beispiel auch immer wieder die Heilige Messe für abgetriebene Kinder oder sonst für getötete Menschen. Und daher kann jeder gute Hoffnung sein, sage ich mal, dass diese Kinder auch diese Liebe Gottes annehmen.
Das heißt aber theoretisch, dass man niemals sicher sagen kann, da ist jetzt jemand im Himmel und wir beten für den, der im Himmel ist. Und wir wissen jemand im Himmel, egal wer er ist.
Doch, die Kirche das ist ja das Schöne an der katholischen Kirche wiederum, dass sie zum Beispiel noch nie festgestellt hat, jemand ist in der Hölle, sondern sie hat immer nur festgestellt, es gibt Menschen, die schon im Himmel sind. Das nennen wir mit der Selig- und Heiligsprechung. Da ist also durch einen Prozess, der gestartet wird, erfahren wir, Gott wirkt auch heute noch auf Fürsprache dieses Menschen. Und daher sagen wir, der muss bei Gott sein. Das sind die sogenannten Heiligen, die wir verehren. Wir dürfen aber darüber hinaus auch wissen, dass natürlich ganz viele Menschen auch schon im Himmel sein werden, von denen wir nichts ahnen. Ich glaube, Hans-Urs von Balthasar sagte einmal, es gibt drei Dinge, die ihn wundern, wenn er in den Himmel kommt. Das erste ist, dass er sagt, ich wundere mich, dass so viele Menschen im Himmel sind, die ich dort nicht erwartet habe. Ich wundere mich vielleicht, dass eine ganze Reihe von Menschen, die ich absolut sicher da drin gewähnt habe, nicht dort sind. Und am allermeisten wundere ich, dass ich selber im Himmel bin.
Pater Hubertus, früher wurden ja erst Erwachsene getauft. Warum werden heute schon, das möchte eine junge Zuschauerin wissen, Barbara, die ist 9, warum werden schon Babys getauft?
Es wurde schon das ganze Haus des Hauptmanns getauft. Also in der Heiligen Schrift haben wir auch schon Berichte, dass ein ganzes Haus, eine ganze Familie getauft wurde. Und dort in der Mission, sage ich mal, erleben wir natürlich, da kommt jemand und verkündet Christus und dann nehmen es die Erwachsenen an. Daher werden die Erwachsenen getauft. Und wir können davon ausgehen, dass sich dann eben nicht nur die Erwachsenen taufen ließen, sondern die dann auch gesagt haben, das ist mir so kostbar und so wichtig, das möchte ich meinen Kindern auch zueignen. Und wenn dann, sagen wir mal, alle Erwachsenen getauft sind in dieser Region, werden halt dann nach und nach immer nur die Kinder getauft. Und das finde ich an sich ein sehr schönes Zeichen auch, dass die Taufe, und das macht auch das aus, was wir in den kirchlichen Gemeinschaften und den Kirchen auch uns eint mit den meisten, dass wir sagen, es ist ein Donum, also ein Geschenk Gottes an den Menschen, und es ist nicht meine Entscheidung. Also die Erwachsenentaufe, die begründet ist dadurch, ich muss mich selber dafür entscheiden, ist eigentlich abzulehnen, weil in erster Linie Gott schenkt. Das heißt nicht, dass ich jetzt getauft bin, mich zurücklegen kann und sagen kann, das ist ja prima, ich muss nichts mehr tun. Sondern im Gegenteil, jeder Tag soll eine Antwort auf diese Taufe sein. Und wenn wir in die Kirche gehen und das Weihwasser nehmen oder zu Hause das Weihwasser nehmen, dann ist das immer auch eine Erinnerung und eine Befähigung auch und Erneuerung, diese Gnade bewusst zu machen und auch mir bewusst zu machen, die anzunehmen.
Warum eigentlich tragen die Täuflinge, die kleinen Kinder, ein weißes Kleid in der Regel?
Ja, das ist ein sehr schönes, aus der alten Kirche her stammendes Ritual, sage ich mal. Da heißt es im Taufritus bei uns, so wie du dieses Gewand angezogen hast, dieses weiße Gewand, so hast du Christus angezogen. Also dieser Mensch hat jetzt Christus angezogen. Oder ich würde noch eher sagen, Christus hat ihn gleichsam angezogen oder ja, sich in ihn hineingeschenkt. Und die Seele ist jetzt völlig rein, die Erbsünde ist abgewaschen und daher ist die Sünde nicht mehr zu sehen. Die Seele ist weiß, der hat eine weiße Weste, sagen wir manchmal. Das kommt vermutlich auch daher.
Was die Zuschauer uns immer fragen, ist, es gibt das Sakrament der Taufe in der protestantischen und in der katholischen Kirche. Ist das das gleiche Sakrament? Ist es identisch? Ist es egal, in welcher Kirche ich nun getauft bin?
Also in den deutschsprachigen Ländern sind alle Kirchen, die sich in der sogenannten ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften, zusammengeschlossen haben, erkennen sich gegenseitig die Taufe an. Also Orthodoxe, Anglikaner, Protestanten, Reformierte, Unierte und viele andere landeskirchliche Gruppierungen auch. Viele Freikirchen und Sekten schließen sich davon aus, weil sie zum Beispiel die Kindstaufe ablehnen. Aber die Taufe, diesen Auftrag Jesu zu erfüllen, geht hinaus, tauft, ist ja auch ein Auftrag Jesu und den erfüllen die christlichen Kirchen.
Das heißt, wenn es also jetzt Ehepaare gibt, wo zwei Menschen unterschiedlicher Konfession oder einmal protestantisch, einmal katholisch zusammenkommen und sich jetzt plötzlich, obwohl sie nicht vermutet hätten, dass es problematisch werden könnte, da streiten, welche Konfession das Kind bekommen soll. Getauft werden soll es auf jeden Fall schon mal, egal wer sich da durchsetzt.
Die orthodoxe Kirche spendet alle drei Sakramente gleichzeitig bei der Taufe. Bei der evangelischen Kirche ist es so, dass die Taufe auch im Kindesalter gespendet wird und dann bei der Konfirmation das Abendmahl zum ersten Mal gereicht wird. Da ist aber das Abendmahl dann das Sakrament, nicht die Konfirmation. Und wir kennen diese drei Eingliederungssakramente, eben Taufe, Kommunion, Firmung. Und wenn die zusammen da sind, das ist auch die Benennung, sag ich mal, der Konfession dann.
Da wir bei diesen beiden Konfessionen und auch unterschiedlichen Konfessionen sind, eine Frage, die sehr interessant ist und passt. Eine Zuschauerin möchte wissen, Ökumene, geht das eigentlich? Und wer muss sich wem mehr angleichen? Sollte die katholische Kirche sich nicht eher fest zu ihrer Lehre bekennen? Warum diese Anbiederung? Menschen brauchen doch feste Regeln.
Ich weiß nicht, was die Zuschauerin für Erfahrungen mit Ökumene gemacht hat. Es ist ein Auftrag Jesu und eine Sehnsucht Jesu. Vater, lasse alle eins sein, wie du und ich eins sind. Und dass die Christenheit gespalten ist in so viele unbeschreiblich viele Denominationen, ist wirklich ein Skandal. Das heißt, all unser Tun muss darin, wie der Papst Johannes Paul II. Auch sagt, hingerichtet sein, die Einheit zu fördern und zu suchen. Das heißt aber nicht, dass die Einheit billig erkauft wird, so nach dem Motto, wir haben uns alle lieb, uns ist doch alle das Gleiche. Oder Menschen, die sagen wir mal, sehr weit häufig aus dem religiösen Leben heraus sind, die sagen dann zu mir, ach wissen Sie, Herr Pater, wir haben doch alle den gleichen Herrgott. Das ist natürlich richtig, aber ist für mich meistens eine Sache, dass die keine persönliche Beziehung zu Christus haben. Und je mehr wir, sagen wir mal, nach dieser Wahrheit und in der Sehnsucht leben, streben wir natürlich an, in der Wahrheit aufeinander zuzugehen. Und da denke ich, je achtungsvoller jede Konfession ihr eigenes Glaubensbewusstsein lebt, desto näher kommen wir uns. Ich erlebe bei den meisten Gesprächen dort, wo Menschen wirklich aus religiösem Interesse die Ökumene betreiben, dass es da ein sehr angenehmes, achtungsvolles Miteinander ist. Dort, wo es aus politischen oder gut verstandenen oder menschlichen Gründen ist, wird es sehr schwierig, weil es dann sehr häufig solche Umarmungstendenzen gibt, die so nach dem Motto, es ist doch eh alles das Gleiche oder lass das doch weg, das stört doch nur.
Pater Hubertus, da will ich nochmal, das ist ja interessant, was die Dame hier fragt, will ich nochmal nachhaken. Wer wird sich denn eigentlich wem bei dieser Ökumene mehr angleichen? Wer wird auf was verzichten oder was zugeben? Wie kann man sich das vorstellen?
Also, wenn Sie das so fragen, ist es ein bisschen wie auf einem arabischen Bazar, gibst du mir das, gebe ich dir das. Das ist es natürlich nicht. Wir haben ja zum Beispiel in der lateinischen Kirche gibt es ja zum Beispiel über 30 unterschiedliche Riten. Da gibt es nicht nur den römischen Ritus, sondern den syro-malankambarischen Ritus, einen anderen indischen Ritus, die Melkiten, die Maroniten. Also ganz viele unterschiedliche Riten, die mit Rom uniert sind. Und das nennen wir auch versöhnte Vielfalt in Einheit, Einheit in versöhnter Vielfalt. Und in dieser Weise müssen wir sagen, wir suchen die Wahrheit und gehen auch geschichtlich aus, um die Wahrheit zu finden. Wo kann jemand sagen, okay, ich kann das bei dir so stehen lassen, das erkenne ich als Wahrheit an und muss ich nicht tun. Kardinal Kasper, der Leiter des Ökumene Referates in der Kurie in Rom ist da sehr engagiert. Wir erleben unbestreblich positive Ansätze mit Lutheranern, mit Anglikanern auch. Da gibt es also sehr viel positive Dinge. Also die Frage ist nicht, wer gibt was auf, sondern wie verstehen wir mehr und mehr das, was wir vielleicht unterschiedlich auch gedeutet haben. Viele Sachen sind ja auch politisch gewesen, die Reformation, und manche Dinge sind ja oftmals aus anderen Gründen auch entstanden in manchen Gegenden und nicht so sehr aus religiösen Gründen.
Wir haben eine wunderbare, passende Zuschauerfrage dazu. Wie soll das denn in Familien, in denen einzelne Mitglieder unterschiedliche christliche Konfessionen haben, funktionieren? Kann man als Katholik den Gottesdienst in der evangelischen Kirche gültig mitfeiern und umgekehrt? Und wenn nicht, wie kann Ökumene dann funktionieren?
Ja, wir können selbstverständlich miteinander Gottesdienst feiern und miteinander beten. Und da gibt es sehr viele verschiedene Formen, die wir tun können. Wir tun meistens nur unseren Blick zu wenig auf das Eigentliche richten, nämlich in das gemeinsame Gespräch mit Gott einzutreten. Und da, denke ich, könnten wir noch sehr viele unterschiedliche Gebetsformen entfalten, entwickeln, wo wir in Wortgottesdiensten in unterschiedlicher Weise miteinander beten. Schwierig wird es, dass die Forderung sehr massiv häufig ist. Ich will bei euch zum Abendmahl oder ich will bei euch zur Kommunion gehen. Und da sind es natürlich, da treffen sich Welten aufeinander, muss ich eigentlich sagen. Und es ist so, dass wir ja aufgrund der Glaubenslehre glauben, dass Christus wirklich real präsent ist durch den geweihten Priester. Und wir ganz viele Aspekte haben, die Heilige Messe bedeutet und die auch da geschehen. Und wenn jetzt ein Protestant sagt, warum lädst du mich nicht zur Kommunion ein, dann ist es eigentlich insofern, dass die Rückfrage sein muss, warum glaubst du all das nicht, was wir da glauben, sondern wenn du all das nicht glaubst, dann nimm doch bitte deinen eigenen Glauben ernst und fordere nicht etwas ein, was du eigentlich ablehnst. Und ich erlebe die Schwierigkeit, und das ist gerade für Familien, ich kenne das aus meiner eigenen Familie, das Schwierige, wenn man gemeinsam in einem Gottesdienst ist und die eine Hälfte dieser Konfession angehört und die andere Hälfte jener angehört, ist es sehr schwierig, die einen bleiben sitzen, die anderen gehen vor. Das ist ein wahnsinnig soziologischer Druck auch. Aber auch natürlich für Menschen, auch aus unterschiedlichen Gründen, die nicht zur Kommunion gehen können oder wollen.
Wobei, da gibt es ja immer noch die Form, das habe ich bei Kindern erlebt, die dann mit gekreuzten Armen als Protestanten in der katholischen Kirche mit nach vorne gehen. Und
ja,
dann bleiben sie wenigstens nicht sitzen.
In Schweden gab es 1984 in Jönköping den ersten ökumenischen Kirchentag. Und da hat die lutherische Landeskirche und der Bischof von Stockholm folgende Absprache getroffen, die ich sehr gut halte und immer wieder positiv praktiziere auch, dass derjenige, der zur anderen Konfession gehört, beim Gottesdienst der anderen Konfession, die Hand auf das Herz legt und mit vortritt. Und so weiß dann der Priester oder der evangelische Pfarrer, der gehört zur anderen Konfession und gibt ihnen einen Segen. Und dieses gemeinsame mit zum Altar vortreten halte ich für sehr wichtig. Aber auch diese Achtung, Glaube, das, was du glaubst und lebt es auch. Und ich befürworte auch für den ökumenischen Kirchentag und für alle Treffen, und ich halte es bei Trauungen, die ökumenisch sind, oder auch in Schulgottesdiensten, ich würde vorschlagen, als Initiative für die deutsche oder deutschsprachige Kirche, dass wir das überall so machen. Wir verständigen uns, derjenige, der zur anderen Konfession kommt, aus der anderen Konfession kommt, geht mit vor an den Altar, legt die Hand aufs Herz und empfängt da den Segen. Und das sollte eine große Selbstverständlichkeit werden.
Pater Hubertus hier, braucht eine Mutter noch einen pädagogischen Rat? Mein Kind ist Protestant, ich Katholikin, soll ich die Kirche meines Kindes boykottieren oder als Zeichen der Toleranz, obwohl ich eigentlich nicht möchte, und der Versöhnung, mit in seine Kirche gehen und es auch fordern, auch meine zu besuchen?
Also Dinge zu boykottieren, hat meistens den umgekehrten, den Schuss nach hinten los, sage ich mal. Sondern ich denke, es ist wichtig, in so einer schwierigen Situation auch das Unterschied, den unterschiedliche Ausübung des Glaubens zu achten und auch in der großen Würde das mitzuvollziehen. Aber nicht so, dass man jetzt das eigene negiert, sondern die Schönheit, sagen wir mal, des eigenen lebt. Und um so auch dann miteinander diesen schwierigen Weg zu gehen.
Sind Sie bereit noch für eine wunderbare andere Frage? Die ist irgendwie raffiniert. Als Katholik soll ich sonntags nicht arbeiten. Gewisse Arbeiten, auch am Sonntag zu verrichten, sind aber doch unerlässlich. Wo also bitte ist die Grenze?
Ich habe neulich in einem Haus ein sehr schönes Plakat gelesen. Da stand dann dran, wenn Sonntag Werktag ist, sind alle Tage Werktage. Das heißt, wenn wir dieses Gebot, den Sonntag zu ehren, nicht mehr halten, wird die Gesellschaft und mein eigenes Leben zugrunde gehen. Anders formuliert nochmal, wenn ich ständig produktiv sein muss, ständig aktiv sein muss, ständig gucken muss, dass alles läuft, bin ich irgendwann einmal ausgepumpt. Das heißt, die Errungenschaft, dass der Sonntag ein freier Tag ist, ist eine große kulturelle Errungenschaft. Das wäre jetzt mal so gesellschaftspolitisch. Und menschlich gesehen ist es natürlich so, dass der Sonntag als besondere Beschäftigung Gottes mit mir und ich mit Gott notwendig, um auch Zeit zu nehmen für viele Dinge, die ich tun kann und unter Woche nicht tun kann. Also wenn die Familie gemeinsam ein Bibelgespräch hält, gemeinsam betet, gemeinsam die Natur sich erfreut, etwas Schönes tut, ausruht, dann ist es sicherlich eine Achtung des Sonntags. Krankenschwestern, Ärzte, Feuerwehr, Polizei, Strom, auch Menschen in Restaurants, die dann anderen wieder etwas Gutes tun, die achten, wenn sie es bewusst machen, diesen Sonntag natürlich auch, indem sie schauen, dass sie ihren Gottesdienst am Samstagabend oder zu einer anderen Zeit bekommen. Und das Wichtigste am Sonntag ist die Ehrfurcht vor Gott.
Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt in der Kürze der Zeit noch lösen können. Wie eigentlich gelangt man in das Reich Gottes? Möchte Johannes wissen, und der ist 12. Pater Hubertus, welche Antwort geben wir Johannes?
In das Reich Gottes zu kommen, das ist natürlich, wenn wir da jetzt auf dem Weggehen sind, natürlich schwierig mit einem Satz zu sagen. Ich würde mal sagen, in das Reich Gottes zu kommen heißt, sich dieser Einladung Gottes annehmen und mit Gott auch auf Du und Du zu kommen.
Also ein ganz persönliches, inniges, besonderes Verhältnis zu haben.
Ja.